Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Frau Isabel Kate-Martori.
Sehr gut.
Ja, wollen Sie sich denn mal unserem geneigten Publikum vorstellen?
Ja, gerne. Wie schon gesagt, ich bin Isabel Kademartori. Ich bin Bundestagsabgeordnete aus Mannheim. Bin neu gewählt worden letztes Jahr. Bin 34 Jahre alt und Mitglied im Verkehrsausschuss und im Ausschuss für Wohnen, Bauen, Stadtentwicklung und Kommunen.
Ja, so langsam hat sich's dann auch für Neulinge im Bundestag gesettelt. Wie laufen denn die ersten Monate im Verkehrsausschuss?
Es ist ziemlich fordernd. Es ist natürlich nochmal ein neues Anspruchsniveau. Ich war vorher und bin immer noch Stadträtin in Mannheim und dort auch zuständig für Mobilität und Stadtentwicklung. Also die Themen sind mir nicht fremd, aber natürlich habe ich jetzt nochmal mit eine ganz andere Flughöhe zu tun, was EU-Regulierung angeht, Kraftstoff, Lieferketten. Also eine ganze Bandbreite, Förderprogramme und so weiter, die insbesondere meinem Bereich, ich mache Klimaschutz und Verkehr, schwerpunktmäßig tangieren, die sehr anspruchsvoll sind, aber es macht auch großen Spaß.
Ja, es stellt sich die große Frage, was ist denn jetzt die große Zukunftsvision für die nächsten 4 Jahre der Ampel in Sachen Verkehr?
Also es geht erstens darum, Mobilität weiterhin zu ermöglichen und auch für jeden verfügbar zu machen, bei gleichzeitiger Dekarbonisierung der Mobilität, also die CO2-Emissionen von Verkehr deutlich zu reduzieren. Das ist ein Projekt, was natürlich über 4 Jahre hinausgeht. Also alle unsere Ziele im Bereich Verkehr sind bis 2030, 2035 formuliert. Aber in den nächsten 4 Jahren geht es darum, eben diese Entwicklung, die wir uns wünschen, also den Hochlauf der Elektromobilität, die Verlagerung von Lieferverkehr auf die Schiene, den Ausbau vom ÖPNV, jetzt nochmal wirklich, dem Ganzen nochmal richtig Schwung zu geben, dass der Hochlauf wirklich beginnen kann.
Ja, was Sie ja jetzt im Prinzip übernehmen, ist, wir nehmen dieses Interview am 6.4.22 auf, die Elektromobilität. Noch in der letzten Phase der Bundesregierung 2009 kam das Thema ja auf, der Leitplan, dieses 1-Million-Ziel, was so die letzten 10 Jahre, 10, 13 Jahre durch die Mobilitätswelt geisterte, ist jetzt erfüllt worden. Wie geht's weiter? Bleibt die Förderung bestehen? Sozial gerecht ist ja nur sehr bedingt. Ich meine, man fördert jetzt Elektrofahrzeuge, die immer noch eher von der gehobenen Mittelschicht genutzt werden können, weil sie in den Anschaffungspreisen immer noch relativ teuer sind.
Also, man muss bei der Elektromobilität natürlich sehen, dass wir auch noch relativ am Anfang der Durchsetzung sind und wir schon davon ausgehen, dass sie immer bezahlbarer werden wird. Und wir sehen das auch jetzt schon. Also es gibt schon Modelle, die bei 20.000 liegen mit Umweltprämie. Deswegen haben wir ja auch diese Prämie, die relativ hoch ist, also bis zu 9.000 Euro. Bekommt man Bezuschuss, wenn man sich ein Elektroauto anschafft. Und man kann das kritisieren, sagen, das ist nicht sozial gerecht. Der Hintergrund ist aber, dass wir ja wollen, dass auch ein Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos entsteht. Und insofern wird es dadurch auch eine Erstflotte sozusagen subventioniert, die dann aber auch geringeren Einkommen zur Verfügung steht. Und man muss halt auch einfach sehen, dass bei den jetzigen Spritpreisen ein Elektroauto sich jetzt schon rentieren kann. Weil einfach das Tanken und auch die Verschleißteile, das wird auch viel zu oft vergessen, viel, viel günstiger sind. Also ein Elektroauto hat einfach schlicht weniger Verschleißteile. Insofern gibt es Studien, die sagen, dass ein E-Auto über, sag ich mal, die gesamte Haltungsdauer jetzt schon günstiger ist als ein Verbrenner. Weshalb ich glaube, man kann Elektromobilität auch sozial gestalten.
Das muss ich leider auch zustimmen, also oder ich stimme zu. Ich kann Ausbau beifügen. Die Asiaten haben schon 2018 Fahrzeuge auf dem Markt, die Total Cost of Ownership Betrachtung über das ganze Autoleben günstiger waren als die vergleichbaren Benziner. Aber es ist ja die Frage, Die Deutschen, also namentlich Volkswagen, will bis 2025 70 Modelle auf den Markt bringen. Wie lange wird denn der Bund dieses Fördertempo beibehalten? Wollen Sie die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre das wirklich festklopfen, 9.000 Euro den Zuschuss zu geben? Oder wann ist das zu Ende, der staatliche Segen?
Also, ich weiß noch nicht, wann es zu Ende ist. Ich kann nur sagen, dass es erstmal weitergeht. Also, wir haben im Haushalt für 2022, also für dieses Jahr, nochmal erhebliche Mittel reingestellt. Also, 5 Milliarden für Elektroautoförderung. Insofern, ist das Ende jetzt noch nicht in Sicht. Und diese Prämie noch bekommen will, sollte auch nicht lange zögern. Und sag ich mal, wenn die Anschaffung ansteht, die dann auch tätigen. Es wird natürlich aber nicht ewig so weitergehen. Also das Ziel ist natürlich schon, dass Elektromobilität irgendwann auch ohne Subventionen leistbar ist. Und das wird auch so sein, dass wir diese Prämie nach und nach sicherlich ein Stück weit abschmelzen werden. Was jetzt in der Diskussion auch steht, ist, Hybridfahrzeuge aus der Förderung rauszunehmen beispielsweise. Also
Okay.
ich denke nicht, dass wir noch sehr viel länger Hybridautos fördern werden. Ich persönlich, was ich auch persönlich richtig finde, weil ökologisch und auch von der Effizienz einfach nicht wirklich vertretbar ist.
Ist halt ein sehr komplexes Fahrzeug, zwei Motoren in einem Auto.
Ja, vor allem, wenn es dann halt hauptsächlich mit Verbrennungsmotor gefahren wird und nur als Hybrid gekauft wird wegen der Förderung, ist konterkariert das die eigentliche Absicht dieser Prämie. Ich glaube, Hybridfahrzeuge hatten ihre Berechtigung als so Brückentechnologie, weil einfach viele Leute skeptisch auch sind, mit Strom zu fahren. Und es macht einigen vielleicht diesen Umstieg etwas leichter, mal die Technologie auch kennenzulernen. Aber wie gesagt, ich sehe nicht, dass wir das noch viel länger auf Steuermitteln fördern können.
Wenn wir uns dann noch ein Thema anschauen, das quält viele Elektroautofahrer schon lange, Ladesäulen. Ja, es wird jetzt gefordert, auch vom Verband der Autoindustrie, dass wir pro Woche 1.000 Ladesäulen bauen sollen. Wie stehen Sie dazu? Muss es massiv ausgebaut werden?
Auf jeden Fall. Also wir haben uns ja vorgenommen, 15 Millionen Elektroautos bis 2030 und 1 Million öffentlich zugängliche Ladepunkte bis 2030. Und wenn man das sozusagen runterbricht, was die Verbände getan haben, kommt man auf diese Zahlen. Da sind wir noch nicht. Das ist so. Aber auch bei den E-Autos und bei den Ladesäulen wird der Ausbau exponentiell verlaufen. Also es wird langsamer losgehen und dann wird es irgendwann richtig abgehen. Das ist zumindest unsere Erwartung. Und es muss unbedingt was gemacht werden bei den Ladesäulen. Das ist auch also eins der Hauptthemen, mit denen ich mich beschäftige, wie wir diese Infrastruktur schaffen können, damit die Menschen, die Bedenken haben bezüglich der Reichweite von E-Autos, diese Ängste nicht mehr haben. Also wir wissen aus Studien, dass das eines der Hauptgründe ist, warum sich Leute kein E-Auto kaufen, die sogenannte Reichweitenangst. Und deswegen ist der Masterplan Ladeinfrastruktur, der wird gerade erneuert und vor der Sommerpause noch durchs Kabinett gehen, ein ganz wichtiger Baustein, um da der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen.
Übrigens, die Briten haben sogar diesen deutschen Begriff übernommen. Das ist also ein deutsches Phänomen. Aber wir haben jetzt die Ladesäulen. Wenn man auch ein bisschen weiter denkt, das tun hier auch schon ein paar Start-up-Unternehmer in der Podcast-Reihe, werden wir in ein paar Jahren sehr viele gebrauchte Elektro-Autobatterien haben. Was will der Bund oder was wollen Sie als Verkehrspolitiker damit machen? Und dann, wenn wir uns diese Themen anschauen, ist es die Frage, was jetzt nochmal kommen müsste, wäre natürlich irgendwie ein Batteriepass.
Also es ist beim Elektroauto die Besonderheit, dass eben viel weniger Verschleißteile sind als beim Verbrenner, aber dafür eben ein sehr teures und wichtiges Teil, nämlich die Batterie, die einen Großteil des Wertes des Autos ausmacht. Und es gibt enormen technischen Fortschritt bei Batterien. Also die Reichweiten und die Speicherkapazitäten steigen permanent. Und auch die Rohstoffzusammensetzung ändert sich, sodass es auch immer weniger seltene Erden braucht, um sie herzustellen. Also da gibt es sehr viel Entwicklung in dem Bereich. ich glaube, dass so eine Batterieherstellung und Batterierecycling unbedingt auch zur industriellen sozusagen Landschaft gehört, die wir uns hier aufbauen müssen, um Elektromobilität zu unterstützen. Das läuft aber auch bereits. Also es ist erst vor ein paar Wochen ein schwedischer Konzern angekündigt, eine Gigafactory nördlich von Hamburg zu bauen, wo eben Batterieproduktion und Recycling ja, laufen wird. Übrigens in Norddeutschland, weil dort eben auch die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien gegeben ist, sodass die auch klimaneutral das Ganze machen können. Was für mich als Süddeutsche mir auch nochmal klar vor Augen geführt hat, was für ein Problem wir haben, wenn wir in Süddeutschland nicht mehr Windräder hinbekommen, aber das ist ein anderes Thema. Also ja, die ganze, sag ich mal, Batterieproduktion und Recycling und Forschung ist etwas, was wir hier, finde ich, auch in Deutschland gut aufbauen können und sollten. Da gab es auch in der Vorgängerregierung schon Förderungen, es wurden Forschungszentren unterstützt oder so ja, Testanlagen und da ist aber auch schon einiges im Fluss und es muss noch mehr werden.
Ja, das ist ja die Frage, was ja so ein bisschen der Wunsch auch von Unternehmern ist, wenn man also die Batterien mit einem Batteriepass versehen würde, wüsste man den genauen Leistungsstand. Und das wäre auch für den Gebrauchtwagenkäufer sinnvoll, denn wie Sie es gesagt haben, die Batterie ist der große Engpass beim elektrischen Fahren. Das Auto ist eigentlich sonst nur Plastik und ein bisschen Karosserie, aber das wirklich Wertvolle ist die Batterie. Deswegen sollte ich relativ verbindlich wissen, welche Leistung hat die Batterie bis dato abgerufen, für wie viel ist sie noch gut. Und wenn es dann irgendwann im Auto nicht mehr geht, kann man diese Batterie irgendwo noch in Energiespeicherlösung verwenden? Dann müsste ja mal langsam dann auch ein Gesetzentwurf kommen hinsichtlich eines verbindlichen Batteriepasses für die gesamte Industrie.
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Ich glaube, wir müssen uns bei Elektroautos sowieso nochmal über Zulassungsverfahren und auch TÜV-Verfahren nochmal ganz neue Gedanken machen. Also so ein Tesla beispielsweise wird ja ständig geupdatet, automatisch teilweise, bekommt neue Software draufgespielt und dadurch ändern sich sogar auch Fahrverhalten und auch sicherheitsrelevante Aspekte, sodass wie ein TÜV nicht mehr so rein mechanisch denken können. Wir fahren irgendwie in die Werkstatt und holen uns diesen Stempel, sondern auch diese Softwareveränderungen, die permanent laufen, eigentlich Teil auch einer gewissen Sicherheitsüberprüfung sein müssten. Das zeigt auch, wie E-Mobilität einfach nicht nur ist, so ein bisschen anderer Antrieb und anderes Laden. Da ist ein ganzer Rattenschwanz an Fragen, die da dranhängen, was Sicherheit angeht, was Prüfung angeht oder eben, ja, was die Regulatorik rund um die einzelnen Teile dann betrifft. Und also das mit dem Batteriepass nehme ich gern noch mit auf. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, dass für den Käufer transparent sein muss, wie der Zustand der einzelnen Teile ist. Und das lässt sich ja auch alles mittlerweile digital irgendwie speichern und abrufen. Da müssen wir ja nicht mit Fahrzeugscheinen oder sowas hantieren. Also da wird noch sehr, sehr viel passieren.
Etwas anderes, wo sehr viel in der Zukunftsmobilität passiert, ist ja autonomes Fahren. Das haben Sie ja schon angerissen. Wir haben ja langsam so das Problem der Software-Updates und die haben wir einerseits bei der Batterie, beim Batteriemanagement, auf der anderen Seite aber ganz klar beim autonomen Fahren. Dieses Jahr soll es ja losgehen, hat Ihnen Nils Heller erzählt von Bitkom, die ersten Roboter-Shuttles. Finden Sie die Technologie erstmal überzeugend oder wie stehen Sie dazu grundsätzlich?
Also ich bin da auf jeden Fall offen dafür. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, ob wir jetzt in den nächsten kommenden Jahren da jetzt den großen Durchbruch sehen werden. Ich glaube, meine Einschätzung ist, dass es noch etwas länger dauern wird, bis jetzt zumindest so im ganz normalen Straßenverkehr irgendwie standardmäßig autonome Fahrzeuge sind. Also das, was so manche Leute sich vorstellen, ja, dass da einfach irgendwie fahrerlose Autos fahren, aber es gibt da ja auch ganz viele Hybridformen, wo ich das Thema vor allem spannend finde und wo ich auch den besten Anwendungsfall, der auch unmittelbar nützlich ist, sehe, ist beim ÖPNV tatsächlich, ne, insbesondere im ländlichen Raum. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man mit autonomes Fahren einfach auch besser noch die Abdeckung von Kommunen, die bisher nicht am ÖPNV irgendwie dran sind, gewährleisten könnte. Und eben einen der Engpassfaktoren, nämlich die Fahrer, damit ein Stück weit ersetzen könnte.
Ist ein bisschen jetzt das Problem, dass Fahrermangel überall in der Logistik ist, auch beim ÖPNV.
Genau, also Fachkräftemangel ist bei der ganzen Transformation im Verkehr, aber auch bei der Energie generell, Wärme, alle Themen ein Riesenengpassfaktor und wird noch schlimmer werden.
Ja, es gab ja am Anfang auch so ein bisschen Befürchtung, dass die professionellen Autofahrer ihren Job verlieren, aber das ist ja mehr akademisch, weil es zurzeit ohnehin kaum gibt. Nur die Frage, haben Sie eigentlich einen ländlichen Landkreis oder ist es nur die Stadt Mannheim?
Es ist nur die Stadt Mannheim.
Aber die Idee wäre schon überzeugend, irgendwie Landbevölkerung eine Option zu bieten, sodass sie vom Auto absteigen könnte.
Also als SPD ist uns das total wichtig, dass wir Mobilität auch weiterhin für alle ermöglichen und auch an der Lebensrealität der Menschen entlang. Und da ist natürlich Mannheim, mein Wahlkreis, hat ganz andere Voraussetzungen als zum Beispiel in Ostdeutschland auch viele Bereiche, wo es wenig ÖPNV gibt und Auto eigentlich unabdingbar ist. Ich persönlich glaube, dass wir schauen müssen, wo können wir auch kurzfristig die meisten Gewinne einfahren, wenn es darum geht, CO2 einzusparen. Und ich glaube, die ganz abgelegenen Gegenden werden nicht so schnell an ÖPNV anzuknüpfen sein. Zumindest nicht in dem Maße, dass die Leute dann wirklich auf ein Auto verzichten. Ja, also natürlich können wir gucken, dass nicht nur einmal am Tag ein Bus fährt, sondern vielleicht einmal in der Stunde. Aber selbst das, was schon ein hoher Anspruch ist, wird nicht dazu führen, dass die Leute dann reihenweise ihr Auto irgendwie abschaffen. Deswegen glaube ich, dass für den ländlichen Raum das Auto weiterhin super wichtig bleiben wird. Aber da auch das E-Auto eine tolle Lösung ist, weil die meisten Leute dort da auch mehr Platz haben, um sich zum Beispiel eine PV-Anlage aufs Dach zu machen, eine Wallbox und ihr Auto selbst zu laden, was dann richtig, also unschlagbar günstig ist.
Stimmt, die Musterrechnung kenne ich immer auch, wie hier in der Provinz, Pendeldistanzen mit einer eigenen PV-Anlage fahren ja praktisch kostenlos. Aber die Frage ist ja die, also die Elektromobilität schafft es, dass der Betrieb der Fahrzeuge CO2-neutraler wird, nicht komplett frei, aber ziemlich frei. Autonomes Fahren könnte eben ganz Effizienz im Verkehr steigern. Wenn man überall nur so kleine Roboter-Shuttles hat und praktisch dann die Innenstädte, wenn sich, das ist so ein bisschen die Idee hinter der Wunsch hinter autonomen Fahren. Glauben Sie, dass man diese Umweltschutzpotenziale, die das autonome Fahren hat, heben könnte?
Mit Sicherheit, ich bin nur ein bisschen skeptisch, ohne jetzt, also ich will nicht ablehnen klingen, ich bin nur ein bisschen skeptisch, ob das jetzt unmittelbar in den nächsten Jahren ein Thema sein wird. Also ich glaube, da sind wir noch eher sehr am Anfang der Entwicklung. Und ja, ich komme aus einer sehr verdichteten Stadt. Da kämpfen wir ja noch mit den ganz normalen Problemen, sage ich mal, das Auto ein bisschen zurückzudrängen. Mehr Platz für andere Mobilitätsformen, also Fahrrad, Fußgänger, ÖPNV und so weiter zu schaffen, auch Freiräume generell, den Leuten auch ein bisschen mitzugeben, dass zum Beispiel kostenloses Parken an der Straßenseite auch kein Menschenrecht ist, sondern eben Platz kostet, Kommunen auch Ressourcen kostet und die das Parken deswegen auch nach und nach anders organisieren müssen. Also das ist schon sehr zäher Aushandlungsprozess in den Kommunen vor Ort. Und deswegen bin ich da noch ein paar Schritte halt hinter dem autonomen Fahren, aber weil momentan geht es noch um kleinere Sachen, die aber auch schon sehr schwer durchsetzbar sind, weil ja die Menschen haben halt ihr Leben so eingerichtet mit ihren Mobilitätsentscheidungen, wie sie sie getroffen haben. Und die reagieren meistens nicht so entspannt, wenn man ihnen Druck macht, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern.
Das ist richtig, aber ich meine, gut, der Sachstand ist ja der, dass wir jetzt schon auch trotz Corona-Pandemie sehen, dass in Google in Phoenix, aber auch in San Francisco jetzt große Modellversuche startet. Es geht also mit 7 Meilenschritten in Richtung autonomes Fahren im ÖPNV. Das sind so diese Roboter-Shuttle-Taxis-Systeme, also fahrende Busse, ohne die man per App ruft und die dann ein Stück fahren. Und dieses sollen wir dann auch schon dieses Jahr in Deutschland sehen. Es ist zwar ein bisschen weit weg, aber wie würden Sie es denn einführen und wo ist es der meisten der Druck?
Also ich glaube, ich glaube auch, wir werden sehr viele Modellversuche und so weiter sehen. Ich meine, wir sind vor dem flächendeckenden Einführen sehe ich noch nicht unmittelbar, aber es gibt schon Schritte in diese Richtung. Also bei mir zum Beispiel haben wir jetzt auch ein App-basiertes On-Demand-Angebot des Verkehrsunternehmens, was auch den ÖPNV betreibt, was als Zubringer zu den größeren ÖPNV-Strecken dann fungiert. Und da sehe ich halt ein Riesenpotenzial, also die Menschen dann zur Schiene zu bringen von ihrem Zuhause, mit eben so On-Demand und das sind ja immer per App basiert optimierte Wege. Da werden noch Leute eingesammelt auf dem Weg und da wird berechnet, was der optimalste und schnellste Weg ist zur nächsten Station, um, sag ich mal, den möglichst kurzen Weg dann zu haben. Ich glaube deswegen, dieser Raum im Umland der Städte, um die Pendler von zu Hause sozusagen zur Bahn zu bringen, ist ein Riesenpotenzial. Also da, wenn wir da mal einen Durchbruch bekämen, würden mehr Leute ihre Pendelwege, ihren alltäglichen Weg ohne Auto machen und das würde schon enorm viel Verkehr einsparen.
Ich packe dazu mal in die Shownotes dieser Episode die Seemeile von der BVG. Das gibt es nämlich schon als Modellvorhaben. Ich glaube, in Moabit in Berlin, wo ein Vorort praktisch durch automatisierte Shuttles erschlossen worden ist, um dann diese Pendler zum nächsten Bahnhof zu bringen. Aber da stellt sich jetzt auch eine Frage, wenn wir beim Thema Apps sind. Das ist ja dann eher erstmal auch unabhängig davon, ob da automatisierte Fahrzeuge dabei sind oder nicht. Aber wenn die Deutschen wollen ja im Prinzip digitaler sich fortbewegen oder die jüngeren Deutschen wollen es auf jeden Fall. Da stellt sich die Frage, was macht der Bund jetzt in Sachen eine App für Deutschland, die Mobilitäts-App für Deutschland? Es gibt, waren hier auch in der Podcast-Reihe verschiedene Ansätze irgendwo, dass die Bahn versucht, solche Lösungen zu entwickeln. Es gibt Switch in Hamburg, es gibt Yelby in Berlin. Diese Ansätze, wo man in den ÖPNV über eine App steuert. Aber die Jüngeren wollen es auf jeden Fall. Was macht der Bund jetzt in Sachen, und auch Sie sind ja auch in der Regierung, damit das Ganze ein bisschen Fahrt aufnimmt?
Ja, also ich kann da total mitfühlen. Ich habe selber auch so ungefähr 5 oder 6 Mobilitäts-Apps auf meinem Handy, weil ich selbst auch kein Auto, kein eigenes Auto habe. Dafür habe ich meine Carsharing-App, meine Nextbike-App, von meinem Mietrad die App, was ich in Berlin gerade noch nutze, von der Deutschen Bahn natürlich, vom ÖPNV. Und dann gibt es noch die E-Ticket, die dann irgendwie Kilometer, also Luftlinie berechnet und dann habe ich noch BVG, also ne, irre. Ganz, ganz viele verschiedene Apps. Ach so, und die E-Scooter-Apps habe ich auch noch drauf. Und der Verkehrsminister will unbedingt so eine Plattform schaffen, auf der die Mobilitätsangebote verknüpft werden. Und wie das Ziel oder der Weg dahin ist ein bisschen, also der Bund zahlt ja sehr viel Geld an die Verkehrsunternehmen in den Ländern über die sogenannten Regionalisierungsmittel. Und die Idee ist, dass man diese Gelder jetzt auch mal ein Stück mehr an Bedingungen auch knüpft. Nämlich zum Beispiel, dass diese Unternehmen auch Schnittstellen für ihre Apps und ihre Angebote anbieten und sich stärker digital vernetzen. Also es wäre auf jeden Fall ein Ziel, dass wir am Ende dieser Regierungszeit oder irgendwann im Laufe dieser Regierungszeit so eine App-Lösung haben, in der man die ganzen verschiedenen Mobilitätsformen kombiniert. Da
Gut, aber.
ist schon viel Musik drin aktuell, aber die Verkehrsunternehmen wursteln halt alle für sich, was ja auch nicht verkehrt ist, weil so entsteht auch Wettbewerb und man lernt auch viel daraus. Aber klar, also eine auch städteübergreifende Lösung wäre enorm wichtig, weil viele Menschen sich heutzutage auch nicht nur in einer Stadt aufhalten.
Ja, nur. gehen wir mal davon aus, ich will von Hamburg, also es wäre ja dann schon schön, so am Ende der Legislaturperiode 2025 eine App zu haben. Und wenn ich in Hamburg einsteige über verschiedene Mobilitätsträger, also ich fahre mit Sharing zum Bahn, fahre mit der Bahn, dann E-Sharing und so weiter und Fahrzeug, und dann habe ich meine Strecke absolviert auf einer App. Aber wenn diese App dann da wäre, wie müsste das reguliert werden? Da ist ja die Frage für den Regulator doch die Frage, also für den Gesetzgeber, wie binde ich da möglichst die ökologischen Ziele ein, aber klar auch wahrscheinlich soziale Ziele ein. Wenn wir jetzt also anfangen, so groß neue Mobilität zu gestalten, ist die Frage auch an Sie als Sozialdemokratin, wie wollen Sie damit Ihre politische Handschrift einbringen?
Also ich glaube, diese App ist erstmal nur in Anführungsstrichen eine Plattform, ein Kommunikationsweg. Ich glaube nicht, dass wir unsere sozialen oder ökologischen Ziele jetzt darüber im Wesentlichen abbilden werden. Also es ist ein Baustein natürlich einfach, um Mobilität zu ermöglichen und möglichst auch zugänglich zu machen für alle. Und das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Und da, sage ich mal, was dahinter sich verbirgt, sind eher sehr administrative, bürokratische Fragen über die Abrechnung, auch mit den verschiedenen Trägern und so weiter, was natürlich nicht ohne ist. Was unsere Ziele angeht, für mich ist, sage ich mal, das oberste Ziel, dass niemand wegen der Transformation, der ökologischen Transformation, weniger mobil sein soll als vorher, sondern möglichst mehr Mobilität geschaffen wird durch diese Vielfalt an Angeboten, die wir schaffen. Und Mobilität auch nicht zum Luxusgut wird und wir nicht quasi diese Abkehr vom CO2 darüber schaffen, dass wir einfach Sachen teurer machen, ohne dass wir eine attraktive Alternative bieten. Und das macht sich an ganz, ganz vielen Fragen fest. Also ich hatte ja vorhin gesagt, wer bei sich eine PV-Anlage aufs Dach macht und eine Wallbox installiert, fährt fast umsonst, ja, Auto. Okay, aber die meisten Leute, die, sage ich mal, ich auch im Blick habe als Sozialdemokratin, wohnen auch in Miethäusern, auch teilweise in der Stadt und haben eben nicht die Möglichkeit, sich einfach eine PV-Anlage aufs Dach zu machen, weil sie kein eigenes Haus haben. Deswegen ist mein Bereich enorm wichtig, auch zu gucken, wie machen wir die Preise auch an Ladesäulen, die im öffentlichen Raum stehen oder auch Schnellladesäulen. So dass es möglichst auch diskriminierungsfrei ist, dass ich zum Beispiel nicht einen Vertrag mit dem Stromanbieter haben muss, um an der Säule zu laden, die günstig ist, und alle anderen müssen an der teuren Säule laden und so. Also da sind viele Fragen, die zum Beispiel jetzt in meinem Bereich Elektromobilität daran anknüpfen. Und deswegen machen wir ja auch diese Umweltprämie, weil wir Mobilität auch verfügbar machen wollen, auch wenn man aufs Auto angewiesen wird für alle. Beim Thema ÖPNV haben wir ja jetzt dieses 9 € pro Monat Ticket als Teil des Entlastungspakets für 3 Monate nur, wohlgemerkt, ins Leben gerufen. Und sind jetzt quasi in Gesprächen mit allen Beteiligten, dass sie das jetzt auch mal als Chance sehen, mehr Kunden auch für den ÖPNV zu gewinnen und dann auch denen vielleicht attraktive Folgeangebote zu machen. Und für uns ist ganz wichtig, eben Bahn, Schiene und ÖPNV auszubauen, als Teil auch einer sozialen Mobilitätspolitik. Was da allerdings natürlich die Herausforderung ist, ist, wir haben nur irgendwo auch begrenzte Mittel und wir können nicht gleichzeitig immer Preise senken und das Angebot ausbauen in dem Maße, wie es nötig wäre. Also da muss man manchmal auch Entscheidungen treffen, weil wir haben Regionen eben, wo überhaupt kein ÖPNV ist oder ganz, ganz wenig. Und dann ist es natürlich auch schwierig, wenn in Mannheim und Hamburg sagen, oh, ich will aber kostenlos ÖPNV fahren und Bund gibt mal Geld dazu, während in Ostdeutschland, in Sachsen oder so halt gar kein ÖPNV da ist oder sogar S-Bahn wieder abgestellt wird, weil es so teuer geworden ist und die Unternehmen pleite gehen. Und das wird in den nächsten Jahren so ein bisschen die Balance sein zwischen Angebot ausbauen und Preise stabil halten, vielleicht auch senken.
Ja, aber nochmal zurück zur App. Und das ist ja, es läuft ja irgendwie, muss es ja übers Internet sein, und dann reden wir über die Deutschland-Mobilitäts-App. Und da kann der Bund ja relativ auch kostenneutral praktisch Zielsetzungen vergeben. Also man gibt einen gewissen sozialen Förderbonus für Elektroautos im Sharing. Also ein Bonus, wenn ich ein elektrisches Fahrzeug nutze, das wäre auch für sozial Schwächere interessantes Modell, die sich wahrscheinlich erstmal in den nächsten Jahren kein eigenes Elektroauto leisten können gegenüber einem Verbrenner. Man könnte doch auch überlegen, dass man im Prinzip jeden Kilometer, der mehr CO2 erzeugt, also das Auto gegenüber der Bahn teurer macht. Das wären dann eigentlich Maßgaben, die man eigentlich so in der Steuerung einsetzen kann, die auch der Bund machen kann. Warum kommt das noch nicht?
Also wir müssen ja erstmal die App machen, aber das ist auf jeden Fall gute
Ja,
Ideen,
wir
weil
sind hier bei den
also
Zukunftsmobilisten. Wir denken
genau.
immer ein bisschen weiter.
Nee, das ist auch richtig so. Nee, ist aber auch ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Tatsächlich ist es auch Teil unserer Überlegung. Wir hatten auch, als wir dieses Entlastungspaket jetzt verhandelt haben, das war ja eben so, dass der Finanzminister mit diesem Tankrabatt rausging und da war auch für uns klar, also das geht überhaupt nicht. Da muss es irgendwie eine bessere Idee geben. Und so eine Art Mobilitätsgeld war auf jeden Fall in den Überlegungen. Das hat Ähnlichkeiten mit dem Konzept des Energiegeldes, was die Grünen vor allem auch ins Spiel gebracht haben. Also es geht dann einfach um eine fixe Zahlung, die wir irgendwie den Leuten geben, um sie zu entlasten und die dann, sage ich mal, diejenigen, die wenig CO2 verbrauchen und weniger Kosten haben, dann eben mehr proportional mehr hilft als den anderen. Aber das Problem an dieser ganzen Sache ist, dass es keinen Mechanismus bisher gibt, so ein Geld auszuzahlen. Und da haben wir jetzt auch beschlossen, dass wir so einen Mechanismus aufbauen. Und Sie haben recht, so eine App könnte auch ein guter Mechanismus sein, um so ein Mobilitätsgeld, was man zum Beispiel aus dem CO2-Preis finanziert, an die Leute zurückzugeben, was sie dann quasi für ihre Mobilitätsform, die sie eben benötigen, dann wieder einsetzen wollen. Das haben wir auch schon andiskutiert, als wir gesagt haben, okay, diese 9 € pro Monat Sache ist zwar ganz nett, also finden wir auch gut, ich finde sie auch wirklich gut, aber das können wir natürlich nicht ewig so weitermachen, zumal die Umsetzung extrem kompliziert ist und haben auch schon darüber nachgedacht, wenn es irgendeine Art Folgeprogramm gäbe, wäre es besser, im Sinne von so Gutschein zu arbeiten. Und da ist aber die größte Herausforderung wirklich, also wie kann man das administrativ, organisatorisch auch umsetzen? Und da wäre so eine App hilfreich, wobei ich auch einschränken muss, dass natürlich nicht alle Menschen in Deutschland sich da so Apps nutzen, ja. Also wir haben es ja auch bei der Corona-Warn-App gesehen,
Ja.
wie mühsam das war, die Leute davon zu überzeugen, sich die aufs Handy zu holen. Natürlich hatte das auch andere Gründe und so. Aber unsere Gesellschaft ist manchmal auch nicht so digital, wie wir glauben. Und wir müssen natürlich auch an alle Bevölkerungsschichten und auch an alle Altersschichten denken. Und deswegen muss es auch bei allen Mobilitätsangeboten, die wir machen, müssen wir immer ein bisschen auch gucken, dass manche Leute nicht ausgeschlossen werden, nur weil sie noch nicht so digital affin sind.
Gut, aber es ist ja ein bisschen, was ich so heraushöre, und bleibt ja noch eine Frage eben offen. Wir haben jetzt ja verschiedene Ansätze gehört. Also Elektromobil, autonomes Fahren, was das dritte ist eben wie Mobility as a Service. Also das wird immer mehr über eine App gebucht und dann eben auch abgerechnet. Wie will der Bund denn da wirklich so ungefähr dafür sorgen, dass überall ein gleicher Standard kommt? Also ländliche Regionen, meinetwegen dann auch im Bündelsiedel Ostdeutschland, aber auch in Schleswig-Holstein würden vom autonomen Fahren profitieren. Steht da wahrscheinlich auch nicht mal von der Elektromobilität. Es sind einfach ohnehin zu viele Fahrzeuge in den Städten, ob die nun elektrisch sind oder eben bensingetrieben, ist eine andere Frage. Wo versuchen Sie da so eine ungefähr gleiche Lebensbedingungen für alle zu schaffen, wenn Sie sich diese technologischen Möglichkeiten anschauen?
Ja, das ist natürlich eben, Sie sprechen genau den wunden Punkt eben an. Also man kann sich alle möglichen sehr fortschrittlichen Angebote überlegen, aber wenn Menschen sie nicht nutzen oder nutzen können, weil sie vielleicht kein Internet haben, weil sie kein Smartphone oder kein gutes Smartphone haben, weil sie einfach generell nicht so affin sind, dann schließt das eben sehr viele Leute aus und das wird dann zum Problem. Wir haben das bei den Ladesäulen auch schon das Thema, also wie bezahlt man an den Ladesäulen? Wir haben gesagt, okay, wir finden, da muss ein EC-Terminal dran. Und da sagen die Verbände, nee, das ist viel zu teuer und wartungsintensiv und auch von gestern. Ich glaube, da müssen wir einfach insgesamt als Land einfach digitaler werden auf allen Ebenen. Ja, das fängt bei Bezahlen an, Bargeld, mal, also auch hinterfragen, ja, brauchst diese, immer all diese Wege auch, um zu bezahlen. Digitale Services im Gesundheitswesen ist auch eine Katastrophe, ja, funktioniert. Also man kann ja nicht mal online einen Termin machen bei den meisten Ärzten, ja. Bei den Behörden sind wir auch dran. Also das ist, glaube ich, eine große sozusagen nationale Aufgabe, das Land stärker zu digitalisieren und aber auch die Verbraucher stärker so das Vertrauen auch zu gewinnen für digitale Angebote und die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. Und wenn da eine gewisse Durchdringung erreicht ist, können wir natürlich darüber auch sehr viel mehr abdecken. Gerade in ländlichen Räumen kann man mit Mobilitätsplattformen viel mehr Mobilität ermöglichen, als das jetzt der Fall ist, mit Sharing-Angeboten, mit der Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträgern, dass ich auch sicher sein kann, okay, wenn ich jetzt das Auto stehen lasse, dass der Zug auch wirklich fährt. Also mir ist es letztens passiert, dass ich im Odenwald liegen geblieben bin, weil der Zug nicht gefahren ist. Und es war sehr mühsam, es hat auch noch geschneit, mir irgendwie Ersatz zu organisieren. Und dass ich auch weiß, okay, der Zug fährt dann, und wenn ich dann ankomme, steht da auch ein Carsharing-Auto oder das autonome Auto bereit, ja, und ich muss nicht lange warten. Also das sind all diese Fragen, die man mit digitalen Lösungen auf jeden Fall angehen kann. Ich kippe nur ein bisschen Wasser in den Wein, weil ich natürlich immer gucken muss, dass wir die gesamte Gesellschaft im Blick behalten. Es sind eben noch nicht alle so digital. Und deswegen hat zum Beispiel unser On-Demand-Angebot in Mannheim auch eine Telefonnummer, über die man das rufen kann. Ja.
Ja, naja, das ist immerhin keine Faxnummer mehr. Nochmal,
Immerhin, ja.
jetzt Spaß beiseite. Aber Sie kommen ja aus Mannheim. Wir haben jetzt auch viel über diese Möglichkeiten gesprochen. Das ganz Deutschland ist natürlich relativ groß und viele Innovationen finden auch in den Städten statt. Wenn Sie sich das zum Beispiel in Berlin angucken, also Yelby werden Sie wahrscheinlich kennen, das ist ja die Plattform der BVG. Das würden Sie sich einfach auch für Mannheim, also eine mittelgroße Stadt, wünschen. Oder
Also
wo
man.
soll es bei so einer Stadt wie Mannheim hingehen, wenn Sie es auch mehr sozusagen als Bürgerin sich das anschauen wollen?
Ja, also wir sind da schon nah dran. Also es ist nicht ganz auf dem Level von der BVG in Berlin, aber wir sind da auch sehr innovativ. Es ist nicht nur Mannheim, unser Verkehrsverbund ist Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und also die ganze Metropolregion. Das macht es manchmal auch nicht einfacher, weil es drei Bundesländer umfasst. Und dann eine Regulatorik und Abrechnung und Preise und so ganz eigene Herausforderungen mitbringen. Ich glaube, dass in den Städten da viel in Bewegung ist und da bin ich auch optimistisch, dass das auch läuft, weil da ist auch die Nachfrage da. Und das ist gut, wenn in Städten wie Berlin einfach da Sachen ausprobiert werden, die beispielgebend sind, Best-Practice-Beispiele sind, die man dann auch ausrollen kann. Das hängt aber immer auch sehr stark von den Unternehmen selbst ab, wie die aufgestellt sind. Also ich würde sagen, unser Verkehrsverbund Rhein-Neckar ist sehr gut aufgestellt, was Innovation angeht. Andere sind da einfach ein bisschen schnarchig unterwegs. Das liegt manchmal an dem Unternehmen selbst, wenn nicht eben alle Unternehmen gleich innovativ sind. Und deswegen ist es ja so ein guter Weg, über diese Zuteilung dieser Regionalisierungsmittel da auch Qualitätsanforderungen zu machen. Sagen, okay, ihr müsst aber digital vernetzte Angebote haben, wenn ihr Geld kriegen wollt vom Bund, ja. Also das ist ja, als Bundespolitik haben wir ja oft so, die mächtigste Hebel ist sozusagen, wenn wir Geld verteilen, Sachen einzufordern dafür. Und ich glaube, dass das ein guter Weg sein kann, um sicherzustellen, dass Sachen, die wir sehen, dass sie zum Beispiel in Berlin oder Hamburg gut funktionieren, auch in die Breite auszurollen. Es ist wichtig, bei diesen Themen auch zu bedenken, eben, es gibt eben nicht nur Berlin und Hamburg und München, sondern es gibt gerade in Deutschland eine ganze Fläche. Aber selbst Mannheim ist noch sehr gut ausgebaut. Dann gibt es noch andere, wo wirklich halt nicht viel los ist. Und da sind die Herausforderungen noch viel, viel größer, um den Leuten Angebote zu machen, jenseits des Autos mobil zu sein.
Wunderbar, vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.